Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel
und der Kern. Ahoi, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und des Pudelkerns. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Unsere heutige Folge und unser heutiges Thema hat sehr viel mit einem meiner Glaubenssätze zu tun, den ich mal mit euch teilen will. Ich bin relativ stark davon überzeugt, bin ich ganz sicher, wie positiv das ist, dass es gilt, look at the big guys. Also sprich, schau dir die großen Jungs an, wenn du was lernen willst. Was machen die, die in ihrem Umfeld erfolgreich sind? Richtig, was kann man sich von denen abschauen? Sich auch so ein bisschen daran zu orientieren, was die man cool findet, die man gut findet, wie die so sind, wie die ticken. Und insofern könnte man sagen, man vergleicht sich dann ja auch, und zwar in diesem Zusammenhang nach oben, mit so Art Rollenmodellen. Heute geht es also um das Thema Vergleichen oder den Vergleich mit anderen. Das ist, glaube ich, ein tiefes Bedürfnis des Menschen, sich mit anderen zu vergleichen, auch zu schauen, sich selbst zu verorten in diesem Gesamtkontext. Wo stehe ich denn da in diesem Feld, was mich da gerade interessiert? Das Ganze geht zurück, wenn man es jetzt psychologisch betrachtet oder sozialpsychologisch betrachtet, auf Leon Festinger. Der hat eben diese Theorie des sozialen Vergleichs begründet. Er hat übrigens auch die kognitive Dissonanz erfunden oder erforscht. Jedenfalls interessiert mich mal deine Sicht darauf, Albert. Also meine These ist ja, das hat durchaus positive Effekte, hin und wieder mal nach links und rechts zu schauen und zu gucken, wie machen es die anderen, wo stehe ich denn im Vergleich zu denen? Aber natürlich kann es auch zu Frust führen, gerade wenn der Vergleich nicht allzu positiv ausfällt. Also empfehlen die Philosophen, das schon mal zu machen und auch nicht nur nach unten, sondern auch nach oben?
Ich denke, Vergleich hat positive und negative Anwendungsfelder. Wenn man sich an Vorbildern orientiert, dann kann das einen sehr positiven Effekt haben. Man kann motiviert werden, man kann auch lernen von anderen, was Werte angeht. Man kann aber auch falsche Vorbilder nehmen oder das Kriterium, unter dem man sich vergleicht. Das ist das Entscheidende. Und da vergleiche ich mich nun, wer hat mehr Geld, wer hat mehr Macht, wer hat mehr Ruhm, dann lege ich den Wert auf äußere Güter. Und dann ist das Vergleichen, finde ich, schädlich. Denn es nährt auch dieses Begehren und es wertet diese Güter auf, die aber letztlich nicht zu meinem Endziel, zu einem glücklichen Leben führen. Orientiere ich mich an Sokrates oder Seneca oder Marc Aurel, an Philosophen oder an guten Menschen überhaupt, an meinen Nachbarn, der eine ausgeglichene Seele hat, der sehr immer freundlich ist, und versuche ich von dem etwas zu lernen und mich dahin zu entwickeln, dann hat das etwas Positives.
So würde ich ja auch dieses Look at the Big Guys interpretieren und natürlich auch Look at the Big Girls, das gilt selbstverständlich genauso. Also insofern ja, sich diese positiven Rollenmodelle anzuschauen, aber klar, wenn man jetzt nur mal einen Schritt tiefer geht und sagt, also im beruflichen Kontext, da kann dann auch schon mal schnell Neid dabei sein, wenn so der Wettbewerber, der viel größer ist und viel erfolgreicher ist und so, wenn man sich den anschaut und immer wieder merkt, der wächst viel schneller als meine Unternehmung, dann führt das zu Frust und ja eben auch vermindert es möglicherweise mein Selbstvertrauen, mein Selbstwertgefühl.
Ja, man darf das nicht isoliert tun, sondern man muss erstmal sehen, das Wichtigste in meinem Leben ist, glücklich zu leben, und ich muss mir gerecht werden. Ich muss meine Fähigkeiten und Anlagen ausleben und meine Grenzen erkennen und mich einschätzen und mich lieben in meinen Grenzen. Und wenn ich dann feststelle, der hat da und da viel mehr Talente als ich, dann gilt es darum zu sagen, okay, nein, ich möchte nicht aus meiner Haut und ich kann auch gar nicht aus meiner Haut. Ich muss mich nehmen mit meinen Talenten, mit meinen Veranlagungen, mit meinen Grenzen, wie ich bin. Und das muss ich lieben. Ich muss in mir mein Glück finden und nicht in einer Idealvorstellung, die ich nicht bin. Und das heißt, bevor ich mich vergleiche, muss ich sehen, spricht das ein Potenzial in mir an, das ich verwirklichen kann, oder geht das etwa über meine Grenzen hinaus? Denn dann entfremde ich mich oder dann lebe ich nicht mein Leben, sondern meine Vorstellung von, wie ich gerne sein möchte, der Schönste, der Größte, der Reichste. Und dann werde ich immer Frust, Enttäuschungen und Neid und Eifersucht entwickeln.
Ich finde es aber eben gerade inspirierend zu sehen, und das ist ja gerade bei vielen die große Vorbilder, dass denen auch nicht alles zugeflogen ist. Also da drauf zu schauen und zu sehen, da hat einer, der vielleicht auch keine optimalen Ausgangsvoraussetzungen hatte, es trotzdem in seinem Bereich zu was geschafft, also mit Durchhaltevermögen, mit einem starken Willen, vielleicht auch eben mit einer Fähigkeit, Sachen anders zu denken und anders zu machen. Also insofern, ich stimme dir völlig zu, dieser Vergleich, die formen dann eben auch dein Selbstbild und da muss man aufpassen, dass es nicht verformt wird und eben gerade auch das Selbstvertrauen. Aber es bietet ja schon auch so einen Aufwärtsvergleich die Möglichkeit, da so zu lernen und sich inspirieren zu lassen.
Ja, ja, muss unterscheiden. Also das eine ist, wenn einer vieles überwunden hat, um dahin zu kommen, wunderbar, das kann ich auch. Man muss vieles überwinden. Aber was man nicht überwinden kann, was man einsehen kann, sind die eigenen Potenziale. Also man darf nicht sich nach etwas sehen, das über die eigenen Potenziale hinausgeht. Die kann ich nämlich nicht entwickeln. Ich kann, wenn ich intellektuelle Fähigkeiten habe, ich kann es vielleicht bis zum Professor schaffen. Aber wenn ich, sagen wir mal, nicht Universitätsdirektor oder Bundespräsident werden kann, weil mir da meine Persönlichkeitsausstattung von Natur aus nicht ausreicht, dann sollte ich mich dahin auch nicht, gar nicht sehnen. Also ich sollte mich nie nach etwas sehnen, das nicht in mir das Entfaltungspotenzial bereit hat. Dann allerdings kann es durchaus ein langer Weg sein, ja, dahin. Oder wie Konfuzius einmal gesagt hat, ein Schüler sagte dann zum Konfuzius, Mensch, du, das Ideal, was du beschreibst, erreiche ich doch nie. Da sagte Konfuzius ihm, ja, aber wieso machst du dich nicht auf den Weg? Es geht nämlich gar nicht darum, das zu werden, was du vielleicht nie schaffst, sondern dich weiterzuentwickeln und das zu erreichen, was du schaffen kannst.
Also da ist Konfuzius und ich, wir sind da einer Meinung. Ich glaube eben auch, dass dieser Weg dahin oder sich auch nur Nuancen abzuschauen, dass das sehr gut und sehr positiv sein kann.
Natürlich.
Aber mir ist durchaus die Gefahr natürlich bewusst, diese Frustration, die das auch erzeugen kann und eben ja Neid, Missgunst, wenn man merkt, Mensch, der hatte ganz andere Möglichkeiten. Vielleicht, wenn ich in den USA leben würde, würde ich das vielleicht auch schaffen oder solche Gedanken kommen dann natürlich auch, die dann wieder eher zu Frustration und...
Ja, man muss sich selbst genügen. Das heißt, man muss sein Glück in sich finden und in dieser Hinsicht in seinen Potenzialen und Möglichkeiten. Und bitteschön, dazu gehört, dass ich deren Grenzen erkenne. Ganz wichtig und sagen, so viel schaffe ich bis dahin und nicht weiter. Und dann muss man sagen, das bin ich eben und das genügt mir auch. Es genügt mir, dass ich mein Potenzial entfalte. Ich weiß, dass es irgendwo Grenzen hat und über die Grenzen hinaus möchte ich mir nichts anstreben, auch nichts beneiden, sondern mein Glück ist, indem ich das, was in mir ist, ausbilde und nicht etwa einer Chimäre hinterherlaufe, einem Ideal, das ich von meinem Potenzial her nie erreichen werde. Ich habe Schach gespielt. Ne? Ich war ganz guter Schachspieler, aber ich war sogar, meinen einzigen Titel habe ich da erworben, Freiburger Jugendstadtmeister. Aber ich hatte dann auch in einer höheren Liga gespielt, aber ich wusste, so Bundesliga, da wird es wahrscheinlich nicht zu, hätte vielleicht gereicht oder sagen wir mal noch darüber, Großmeister werde ich wahrscheinlich nie werden. Wenn ich jetzt das aber anstrebe und ich habe aber die Fähigkeiten dazu und ich werde immer Frustration ernten. Wenn ich aber sehe, naja, ich bin ein guter Verbandsliga, Spiele und darum werde ich mal meine Freude daran haben, dann das heißt, ja, sage ich ja zu mir und meinen Grenzen, werde ich zufrieden sein. Und darum geht es, sein Genügen in sich zu finden und nicht in seiner Vorstellung, in seinen Wünschen sein. Es hat viel mit Begierden zu tun und eben mit den Werten, von denen ich mich antriggern lasse. Wenn ich die falschen Werte habe, werde ich immer in solche Schwierigkeiten kommen im Vergleichen. Falsche Werte sind etwa, wenn ich meine Ruhm sei der Schlüssel zum Glück, Geld sei der Schlüssel vom Glück, Macht sei der Schlüssel zum Lebensglück etc. Das hat alles keinen Anker in mir. Ob ich dazu die Fähigkeiten habe, frage ich mich da gar nicht, sondern ich strebe einfach danach und möglichst viel davon und bin aber vielleicht gar nicht imstande, das zu erreichen. Und außerdem, wenn ich es erreiche, bin ich gar nicht glücklich. Ich habe mich vertan, denn das sind die falschen Werte. So jedenfalls die Philosophie in Ost und West und immer wieder gesagt, das sind falsche Werte. Und das Kriterium des Vergleichs ist wichtig. Habe ich das gar nicht auf dem Schirm, sondern sage, ich strebe an, ein glückliches Leben zu führen und das Glück liegt eben in einer Authentizität, in einem bei sich sein, in seinem Sich-Leben, in seinen Möglichkeiten und seinen Grenzen. Ja, dann hilft mir der andere überhaupt nichts dann. Oder vielleicht, es sei denn, er zeigt mir eine Möglichkeit auf, die auch in mir ist. Also ein Potenzial. Darum geht es im Leben. dein Potenzial, das in dir ist, solltest du entfalten. Aber du musst sehen, dass dann dem irgendwo Grenzen gesetzt werden. Eine gute Eiche kann vielleicht 15 Meter hoch werden, eine deutsche Eiche oder 20, ich weiß jetzt nicht so, ne? Aber wenn die sich danach sehnt, 100 Meter zu werden, wie diese Riesenbäume in Amerika, dann wird es immer Frust erleiden. Und so ist es mit dem Menschen auch.
Also ist Selbstreflexion das wichtige
Korrektiv. Erkenne dich selbst. Im Grunde, ja, erkenne dich selbst. Was ist dein Potenzial? Das musst du entfalten. Was sind deine Grenzen? Die musst du akzeptieren.
Jetzt gibt es ja viele Möglichkeiten, sich zu vergleichen, wo der Vergleich tendenziell positiver ausfällt und was ja auch so ein bisschen empfohlen wird. Ich finde es so manchmal auch schwierig, ist der Vergleich nach unten. Also wo du halt sagen kannst, ja, schau mal, dem geht's ja noch schlechter. Wenn du eine Krise hast, dann kann es dir möglicherweise helfen zu sehen, ja, aber der hat ja noch mehr Geld verloren beim letzten Börsencrash, nur als Beispiel.
Aber da wollte ich einhaken, also du sagst, also dieses Vergleichen, das hätte die moderne Psychologie also da erfunden. Also mir fiel da ein Zitat von Demokrit ein, das war 500 vor Christus. Und der sagte, man soll nicht immer nach oben gucken oder nach den Menschen, so wie er sich ausdrückt, die von allen beneidet werden. Da sieht man schon. In der Masse sind natürlich ganz andere Kriterien. Ist das Kriterium tatsächlich Reichtum, Macht? Und so ist das auch heute noch. Die meisten würden sich denken, sicherlich, das sei erstrebenswert oder das sei das Sinnbild für Glück, ein reiches Leben in Reichtum zu führen. Also meinte, man soll nicht immer nach oben gucken, sondern man soll auch mal, um zufrieden mit seiner Situation zu werden, lohnt sich vielleicht auch einen Blick nach den Menschen, die nicht so viel haben, wie du hast oder denen es schlechter geht. Jetzt ist das, ich kenne dieses Argument. Man könnte sagen, ja, dann jetzt ziehst du deine Zufriedenheit aus dem Elend anderer. Ich glaube, darum geht es nicht. Ich kann ja versuchen, ihm gleichzeitig auch zu helfen. Aber einfach mit sich klar zu sein, das ist nicht selbstverständlich, dass ich gerade keinen Hunger habe und das ist was Schönes. Punkt. Es gibt Menschen, die Hunger haben. Es ist schön, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Es gibt Menschen, die haben kein Dach über dem Kopf. Das heißt, also diese Gedanken, das ab und zu mal zu schauen, wie das Schicksal mit anderen Menschen auch umgeht, wie brutal und froh sein dazu, dass es mit einem selbst vielleicht gnädig ist oder sich in andere Umstände geworfen hat. Das halte ich für einen legitimen Gedanken und ich kann da Demokrit nachvollziehen. Und wir machen es viel zu selten, der Mensch sich an dem zu erfreuen, was er hat und sich mit dem zu begnügen und bescheiden, sich über das zu freuen, was da ist. Und im Bewusstsein, das ist nicht selbstverständlich, denn es gibt viele Fälle, die das alles nicht haben. Das halte ich für legitim.
Aktuell gibt es ja sehr gute Möglichkeiten, sich zu vergleichen, weil eben beispielsweise über soziale Plattformen, also von Instagram bis LinkedIn, siehst du immer genau, wie andere sich inszenieren und wo sie vermeintlich stehen. Ich vermute, du bist nicht so stark unterwegs auf diesen Plattformen.
Ja, dann bin ich tatsächlich nicht unterwegs. Ich sehe da irgendwie keinen Sinn drin im Vergleichen, schon mal gar nicht. Und ich lese lieber ein gutes Buch. Ich nutze die Technik sehr. Ich höre mir Vorträge an. Ich höre Radioinformationssendungen, Interviews mit interessanten Menschen. In dem Sinne auch, um von denen zu lernen, um mich mit denen zu vergleichen. Okay, aber so in den normalen Netzwerken bin ich nicht. Und ich sehe darin, gerade für unsere Jugend, eine sehr, sehr große Gefahr. Denn sie in der Tat hat sich da so eine Kultur des Vergleichens eingestellt. Wir kennen das von früher auch. Also ich sage auch immer, ich bin auch aus dem Haus gegangen, habe die gleichen Jeans getragen wie mein Nachbar und die gleichen langen Haare gehabt, wie sie alle da. Also das machen wir immer. Wir passen uns da immer an und wir wollen da auch immer anerkannt werden und da nicht als Paradiesvogel rumlaufen, akzeptiert werden. Und insofern vergleicht man sich mit anderen oder man nimmt die Farbe ein bisschen an. Aber ich sage immer, früher sind wir nach Hause gekommen, dann haben wir die Jeans ausgezogen, da gab es keinen Vergleich mehr. Ne? Da war man dann ganz bei sich selbst. Und heutzutage ist das anders, weil du machst dann Selfies oder motzt dich zu Hause auf, kannst ein Foto machen und dich im Internet schon vergleichst. Na, bin ich nicht schön? Das heißt, bin ich nicht schöner als andere oder bin ich nicht genauso schön wie der und die? Und ich denke, von diesen sozialen Medien, von dem Druck, der davon ausgeht, von Influencern, von diesen Selfies, von diesen Selbstaufnahmen, von dieser Selbststilisierung, es ist jetzt nicht mehr nur ein Magazin-Titelblatt, das dir vorspiegelt, so sieht Schönheit aus, sondern es ist eigentlich allgegenwärtig. Und für unsere Kinder ist es sehr schwierig, die noch nicht in ihre Burg haben, die noch nicht in sich so gefesselt sind, sich diesem Druck, der davon ausgeht, sich davon zu verabschieden oder sich dem zu entziehen. Das ist eine große Gefahr. Die Magersucht hatte ich gestern, glaube ich, noch gehört, unter den Mädchen, die darunter leiden, dass sie Minderwertigkeitskomplexe in diesem Vergleich entwickeln. Die Magersucht hat erheblich zugenommen.
Vielleicht mal losgelöst von diesen technischen Plattformen, das ist ja vielleicht auch eben ein Generationsthema. Unsere Eltern haben auch viele Sachen nicht verstanden, die für uns wichtig waren. Aber ich glaube, was man festhalten kann, egal ob du damals, an was du dich orientiert hast oder an was sich heute unsere Kinder orientieren oder wir uns auch orientieren, man muss eben auch immer so ein bisschen Abstriche machen von dem, was man sieht. Also man muss bei dem Vergleich auch immer mit einbeziehen, dass man ja viele Sachen einfach nicht sieht. Wie wenn ich auf einen Menschen draufschaue und denke, wow, tolle Frisur, super erfolgreich im Job, cooles Haus und so, dann ist das ganz viel Inszenierung. Also eigentlich muss oder kann sehr viel Inszenierung sein. Mir muss klar sein, dass ich nur wahrscheinlich an der Oberfläche kratze bei dem Vergleich und schwerwiegende Probleme nicht sehe, weil die nicht ins Schaufenster gestellt werden und so. Also auch da muss man, finde ich, immer einen Schritt zurückziehen, Distanz schaffen und davon ausgehen, dass es nicht so hell scheint, wie es am Anfang wirkt.
Ja, das haben die antiken Philosophen auch schon empfohlen. Im Hinblick auf die viel bewunderten Menschen haben die gesagt, schaut hinter die Fassaden, schaut in seine Seele, geht mal mit ihnen aus und essen und dann beobachtet sie mal, ob sie in jedem Moment das vollkommene Glück ausstrahlen aus ihrer Persönlichkeit oder ob sie nicht die gleichen oder vielleicht noch größere Probleme haben als du, der du viel weniger hast als sie. Also vollkommen, man muss in ihre Seele gucken, dort ist das Kriterium dafür oder dort kann ich erkennen, ob sie wirklich sich glücklich fühlen oder nur den äußeren Reichtum ausstellen oder sich nur daran hochhalten in ihrer Seele, aber tiefste Finsternis und Traurigkeit oder Einsamkeit oder Unerfülltheit ist. Weil ja klar ist, das Glück findet man da eben nicht im Äußeren. Aber das scheint und schillert. Also da muss man hinter die Fassaden gucken.
Ich würde mal so als Zwischenfazit ziehen, also wir haben schon einige Vorteile oder positive Effekte des Vergleichens durchaus festgestellt. Wir gehen hier nicht raus und sagen, hört auf mit dem Vergleichen, lasst das komplett sein. Ich denke, wir sind uns einig. Also es macht durchaus Sinn, auch mal so nach links und rechts zu schauen, aber eben auch größere Gefahren. Siehst du den Verlust von Authentizität als eine Gefahr vom Vergleichen, dass man eben so die Farbe, zu stark die Farbe desjenigen annimmt, mit dem man sich da vergleicht?
Ja, unbedingt. Also zu sich selbst kommen heißt immer auch gegen den Strom schwimmen, gegen die Mode schwimmen, gegen das schwimmen, was die Allgemeinheit oder die Masse für erstrebenswert hält und für ein Ideal hält oder für das glückliche Leben hält. Und da muss man sich kritisch hinterfragen, ist das denn tatsächlich so? Oder wenn man sich das nicht fragt und sich dem hingibt, dieser Masse folgt, dieser Tendenz folgt, wird man sich von sich selbst entfremden und man wird ins Leiden kommen. Man wird auch seinen Kern, seinen Persönlichkeitskern weder finden, noch entfalten, noch leben. Und viele Menschen, finde ich, leben hier oder da in der Beziehung, auf der Arbeit oder wie sie sich so geben oder was sie tun, entfremdet. Das heißt, sie leben nicht sich selbst. Und ich denke, alles Leiden, alle Frustration, aller Ärger, aller Zorn, Wut, Ängste, Sorgen, kommen daher, dass da das tatsächliche Leben und wie sie eigentlich sind und leben wollen, auseinanderfällt. Weil es ist schwierig, sich zu erkennen und sich leben und sich durchzusetzen, weil der Druck von außen doch enorm ist. Und das ist auch die Gefahr in den Social Media. Der Druck von außen, das, was die Gesellschaft einem kommuniziert. Früher war das überhaupt nur so, ja, was ist die Meinung der anderen? Dann gab es eine große Werbemaschinerie in den letzten 150 Jahren, die einem dann vorgestellt hat, wo man sein Glück findet, in diesem Auto oder in dieser Landschaft, um ihre Produkte zu verkaufen. Und das Problem hat sich dieser Einfluss, der sehr stark ist, dem wir alle ausgesetzt sind. Authentizität heißt, sich gegen den zur Wehr zu setzen und sagen, das bin ich nicht, das ist dein Ideal oder du willst deine Sache verkaufen, aber das bin nicht ich. Der ist potenziell hat sich vervielfacht durch die Möglichkeit, dass die ganze Welt in einem kleinen Ding ständig neben uns ist und mit einem Klick hineingeholt werden kann in mein Leben. Das heißt, diese Beeinflussung von außen und die Möglichkeiten der Beeinflussung sind durch die sozialen Medien und durch die Handys und durch unsere kleinen Geräte und die Fotowiedergabe hat sich vervielfacht. Und das heißt, der Druck von außen ist größer geworden. Und das merkt man gerade bei den Kindern, das merkt man gerade bei denen, die dann süchtig werden, die sich dem nicht widersetzen oder die dann krank darunter werden.
Also könnte man noch festhalten, um sinnvoll vergleichen zu können, muss ich erstmal meinen eigenen inneren Kern, meine eigenen Werte so gefestigt haben, dass ich dann durchaus mir Nuancen von links und rechts anschauen kann.
Richtig, es ist eine Wertefrage. Das heißt, vergleichen nach welchem Kriterium? Geld, Macht, Ruhm oder Bildung, Kreativität, Authentizität. Was wähle ich davon aus für mich? Oder auch umgekehrt, auch im Schlechten. Was ist ein schlechtes Leben dann? Ne? Ich möchte kein Verbrecher werden. Ich möchte nicht lügen. Ich möchte keine Straftaten hatten wir schon, also oder meine Freunde hintergehen oder untreu werden oder also egal. Ich wähle das Kriterium aus, bevor ich vergleiche. Und diese Auswahl ist das Wichtige, denn die praktische Philosophie stellt sich die Frage, nach welchen Werten sollen wir leben, welche sollen wir für uns zur Maxime machen, verinnerlichen, damit das Leben gelingt. Und da, was sind die Werte nun? Ist es nun Geld oder Ruhm oder Macht oder Ansehen oder sind es vielleicht andere Werte, innere Werte, die mich dauerhaft glücklich machen? Und da fällt die Entscheidung. Und habe ich mich für ein Kriterium entschieden, fange ich an zu vergleichen. Ja, was hat der andere, was habe ich davon? Und da geht es entweder in eine falsche Richtung, wenn ich ein falsches Kriterium habe, oder es geht in eine gute Richtung, wenn ich mich vergleiche. Also mein Leben lang hat mich begleitet die Figur des Sokrates, des Platon, des Aristoteles, des Konfuzius oder des Laozi. Und ganz bestimmte Aspekte davon, ich kannte die ja gar nicht, ne, aber bestimmte Aspekte davon, etwa dieses Stehen zu sich selbst bei Sokrates, er blieb sich immer gleich im Guten wie im Schlechten, das fand ich faszinierend. Bis zum heutigen Tag ist das für mich ein Vorbild. Ich erreiche das so gar nicht. Diese Ruhe, diese Gelassenheit, diese Weisheit, diese Kunst mit sich und mit dem Schicksal umgehen zu können, die ich bei vielen weisen Philosophen gesehen habe, das waren für mich Vorbilder und das Kriterium war einfach wie, ja, leben diese Menschen glücklich oder sind sie gelassen, sind sie ruhig, sind sie souverän? Und diese Vorstellung hatte ich und das war mein Kriterium, Auswahlkriterium, nicht Erfolg im äußeren Leben. Das war irgendwie, spielte das auch eine Rolle, aber irgendwann habe ich mich dagegen entschieden und das war gut.
Wobei man sagen muss, das ist natürlich auch eine idealisierte Vorstellung, mit der du dich da vergleichst.
Ja, klar. Ne?
Was,
okay.
Wie viel da Inszenierung war.
Das spielt auch gar keine Rolle, wenn ich mir vorstelle, wenn der Sokrates ein ganz anderer war. Aber ich stelle ihn mir vor als ein sehr gelassener, ein sehr ruhiger, sehr milder, sehr liebevoller Mensch, ein interessierter Mensch, der sein Wissen vergrößern will, der niemanden wehgetan hat, der etwas auch begründet hat, eine ganze Philosophie oder philosophische Schulen. Wenn ich mir das auch nur einbilde, macht das gar keinen Unterschied, wenn ich mich danach ausrichte und ich halte das für gute Ausrichtung, für gute Werte, für gute Kriterium, dann entwickle ich mich im Positiven weiter. Umgekehrt, wenn ich mir solche Erfolgsmenschen wie Elon Musk oder Trump oder sonst was, vielleicht werde ich dann sehr reich werden, wenn ich da tatsächlich die Fähigkeiten dazu habe. Aber ob ich glücklicher werde, da möchte ich zwei Fragezeichen, wenn nicht drei hintermachen.
Na, ich würde speziell bei Elon Musk ja sagen, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich jemand auch verändern kann. Ne? Also vor 10 Jahren hätte ich mir den vielleicht nur als unternehmerisches Vorbild vorstellen können. Aber man muss halt dann sehr kritisch drauf schauen, wie entwickelt sich jemand auch und was, oder man kann dabei auch sehen, was ist der Preis des Erfolgs und vielleicht ja auch die Charakterzüge.
Ja, aber man wird zu dem, was man tut und wenn man die falschen Werte hat, wenn man das falsche Kriterium hat, das färbt ab. Punkt. Und ich glaube ja, dass Trump deshalb eine schlechte Politik macht, das heißt eine Politik ohne Ethik, weil er 40 Jahre nur Business gemacht hat und sich um ethische Fragen überhaupt nicht gekümmert hat. Das existiert gar nicht. Das ist ganz einfach ein Politiker, der keine Moral hat, keinen Charakter hat, sondern nur ein Kriterium kennt und das ist wirtschaftlicher Erfolg.
Zum Abschluss nochmal zurück zu dem ganz klassischen Vergleich. Wenn ich jetzt merke, ich komme da nicht so ganz raus aus meinem Muster, ich vergleiche mich zu stark mit anderen in verschiedensten Kategorien. Sagen wir mal, wir haben jetzt ja unser Buch. Da sehen wir, jeden Tag können wir bei Amazon sehen, wo stehen wir denn da im Vergleich mit anderen Büchern? Was empfiehlst du, wenn ich merke, das zieht mich eher runter oder das ist eher negativ für meine Entwicklung? Was muss ich tun, wenn ich mich davon freimachen möchte?
Kritisch hinterfragen, was bedrückt mich da? Mich bedrückt, dass ich nicht so gute Zahlen habe wie andere. Ja, welches Kriterium liegt dem zugrunde? Erfolg im Buch. Ja, ist der Erfolg im Buch, philosophische Frage, ist der Schlüssel zum Glück? Nee, da muss man sagen, nee. Da kenne ich doch welche, die haben 100 Millionen Bücher verkauft. Aber ob sie glückliche Menschen sind, ob sie glücklich sind, da findest du dein Glück nicht da draußen. Weder im Geld, noch im Ruhm, noch in der Verkaufszahlen etc. Das muss man sich klar machen. Das heißt, äußere Güte, äußere Werte relativieren. Mein Glück liegt in der eigenen Seele. In meiner Harmonie, die ich in mir selbst, in meinem Seelengarten, den ich pflege, in meiner Harmonie, die ich mit mir selbst herstelle und nicht da draußen. Und schon, wenn ich das wirklich verinnerlicht habe, wenn ich das begriffen habe, gibt es kein Vergleichen mehr. Ich kenne das. Also ich will jetzt gar nicht sagen, ich weiß, es ist völlig menschlich. Ich achte bei meinen Büchern auch drauf und ich kenne auch Kollegen, die verkaufen 100-mal, 1000-mal mehr Bücher als ich. Und dann kommt so etwas, so dann sehe ich noch aus der Ferne so ein Gefühl von Neid. Aber es ist überhaupt nicht, es hat gar nicht bestimmt oder es zieht mich überhaupt gar nicht herab. Warum? Weil ich eben diese Dinge, wie ich sie gerade geschildert habe, ganz tief verinnerlicht habe und weiß um die Relativität all dieser Werte. Und deshalb entsteht auch kein Neid mehr. Es soll nicht verkaufen. Im Gegenteil, ich denke manchmal, ja Gott sei Dank, wie Epikur sagt, im verborgenen Leben. Oh Gott, dann stehe ich da nicht auf dem Präsentierteller der Erfolgreichen, werde von hier nach da gereicht und 5 Anrufe pro Tag von Zeitungen, die etwas über einen machen, das ist auch eine Last. Und ich bin froh, dann manchmal denke ich, es ist gut, dass ich nicht so viele Bücher habe. Gut, dass ich genügend verkaufe, um mich davon zu ernähren. Wobei, muss sagen, von Büchern kann man sich nicht ernähren. Von Büchern, also es sei denn, man ist absoluter Bestseller-Autor. Ich habe viele Bücher verkauft, aber davon kann ich mich nicht ernähren. Aber sagen wir mal so, man erreicht Menschen und das ist schön und ich begnüge mich mit dem, was ist. Und ich weiß, dass wenn es 10-mal mehr wäre an meinem persönlichen Befinden, dass ich dann viel glücklicher werde, daran glaube ich überhaupt nicht. Sondern ich denke eher, die Gefahr ist auch groß, dass ich viel unglücklicher werde, weil eben, wie gesagt, im Rampenlicht zu stehen, ist auch kein Vergnügen.
Sehr gut, Albert. Das würde ich sagen, war mal der Parfumsritt durch das Thema Vergleichen. Ich schlage vor, wir nehmen für euch zum Hintergrund, wir nehmen heute in einem Hotel auf, sitzen hier in einem Hotelzimmer. Und mein Vorschlag wäre, wir beenden jetzt diese Aufnahme, bestellen uns einen schönen Cappuccino und vergleichen den mal mit deinem Cappuccino aus dem Haus der Weisheit.
Okay, nein, ich begnüge mich mit dem, was die uns vorsetzen. Sonst werde ich frustriert sein, glaube ich.
Okay, gut, also danke euch fürs Zuhören, danke dir für deinen Input und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Jan. Tschüss.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com